Ich möchte beten, bevor wir starten. Herr Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist. Und ich danke dir, dass du dich für das Wertvollste interessierst, was wir haben. Das Wertvollste, was wir zu geben haben, daran hast du Interesse, das möchtest du haben. Und das ist unser Herz. Unser ganzes Herz. Nicht nur ein bisschen, nicht nur ein Fleckchen, sondern unser ganzes Herz. Du sehnst dich nach unserem Allen, nach alles sehnst du dich von uns. Weil du zuerst alles gegeben hast. Und Herr, wir wissen, unser Alles ist mit deinem Alles nicht zu vergleichen. Aber dennoch wollen wir unsere Herzen dir öffnen und sagen, ja, wir wollen in Liebe reagieren dir gegenüber und sagen, ja, du darfst unser Alles bekommen. In Jesu Namen. Amen. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt, dass wir diesen Sonntag mit einer neuen Predigtreihe starten. Und zwar sind wir immer noch beim großen Überthema, das Reich Gottes. Der Herrschaftsbereich Gottes. Das war das Hauptthema von Jesus und den Aposteln, war nicht die Liebe Gottes, nicht die Bündnisse Gottes, nicht, keine Ahnung, die Gnade Gottes, sondern das Reich Gottes. Jesus ist gekommen, das Reich Gottes zu bringen. Und als sie ihn gefragt haben, ja, wo ist denn jetzt das Reich Gottes? Wann kommt es denn? Dann hat er gesagt, das Reich Gottes ist inwendig in euch drin. Das ist da, wo das Reich Gottes beginnen soll, die Herrschaft Gottes, in deinem Herzen. Und ich habe schon gesagt, heute beginnt unsere neue Predigtreihe über das Gleichnis vom Sämann. Und ich habe hier oben mal aus Markus Kapitel 4, Vers 13 einen Vers angebeamt. Da heißt es, und er spricht zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis, das, was ihr da auf eurem Zettel habt, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr all die anderen, ja, it's in German, so you don't need the paper, so. Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr all die anderen Gleichnisse verstehen? So, der Schlüssel zu allen Gleichnissen, zu all den Geheimnissen des Reiches Gottes, liegt in diesem Gleichnis, liegt in der Lehre dieses Gleichnisses. Und deshalb ist es gut, dass wir uns Zeit nehmen. Und ich habe beim Vorbereiten gemerkt, meine Güte, 4 Gottesdienste sind eigentlich noch viel zu wenig. All die Geheimnisse, die darin verborgen sind, zu entfalten und zu verstehen, was Jesus eigentlich möchte. Aber wir wollen starten, wir versuchen es trotzdem. Das Gleichnis vom Sämann ist der Titel unserer Predigtreihe, wie ich schon sagte. Und ich habe eine Eingliederung, und zwar fangen wir an mit der Einführung A. Römisch 1, Einführung A, für die, die mitschreiben. Es gibt 2 Einführungen, deswegen Einführung A. Und die Einführung A betrifft die Frage, warum Gleichnisse? Warum Gleichnisse? Früher hatte ich immer im Kindergottesdienst in der evangelischen Kirche, hat man das immer so vermittelt, also wo ich früher war, so wie, ja, das sind so nette Geschichten, die Jesus erzählt hat. Jesus, der war einer seiner Namen, der große Geschichtenerzähler. Das klang so ein bisschen wie so der Märchenonkel von nebenan. Und er erzählt verschiedene Geschichten, um damit etwas darzustellen, um etwas zu verdeutlichen. Und das stimmt aber nicht ganz. Und deshalb ist es wichtig zu wissen, warum benutzt Jesus Gleichnisse? Die beste Zusammenfassung seiner Gleichnisse finden wir in Matthäus Kapitel 13. Markus, Lukas und Johannes sind chronologisch. Die Ereignisse in diesen Evangelien sind chronologisch zusammengefasst. Du kannst also an Markus, Lukas und Johannes kannst du sehen, wie der Weg Jesu gegangen ist. Matthäus ist anders. Matthäus ist thematisch sortiert. Ja, wenn wir Matthäus 13 lesen, denken, wow, so viele Gleichnisse, alles auf einmal. Das ist, weil der Autor das zusammengefasst hat. Auch die Bergpredigt ist zusammengefasst. Und Und deshalb ist das den besten Überblick über die Gleichnisse des Reiches Gottes. Die Menschen damals hatten ein Verständnis vom Reich Gottes und das Verständnis war, dass Gott einen politischen Befreier, einen Revolutionär senden würde, der gegen die Besatzungsmacht Rom kämpft und das Reich Israel wiederherstellt. Das war ihre große Hoffnung. Wir wollen einen Retter, einen Befreier, einen Führer, der uns anführt im Kampf gegen die Unterdrücker. Und der wird das alte, das große, das herrliche Reich vom König David wieder aufrichten. Und an dieser Stelle, in dieses Verständnis hinein, kommt Jesus. Und die Hauptbotschaft, die er eigentlich vermittelt, ist, der Mensch braucht keine Revolution nach außen hin, sondern eine Revolution nach innen. Revolution. It's very important. Not also transformation, but revolution. Yeah. Eine Revolution. Eine Revolution nach innen. Ich lese gerade ein Geschichtsmagazin über das Jahr 1917 in Russland. Und da gab es zwei Revolutionen und da wurden die Systeme, die Bestand hatten, die seit über 250 Jahren Bestand hatten, das Zarenreich, die Ramanow-Familie, die geherrscht hat seit 250 Jahren. Und da kommt eine Revolution und dieses System wird komplett gekippt und jemand anderes kommt an die Macht. Und das möchte Jesus für dein Herz. Eine Revolution. So, Gott gibt mir Gnade, dass ich das alles gut zusammenfassen kann. Amen. Und Jesus kommt und er vermittelt die wahre Natur des Reiches Gottes. Und er benutzt dafür Gleichnisse. Und wir finden den Grund, warum er Gleichnisse spricht, in Matthäus Kapitel 13, Vers 10 bis 17. Ja, da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm. Genau die Frage, die uns gerade bewegt. Warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Warum all dieses Hickhack mit dem Sämann und dem Acker und dann der Teig und die Perle und so? Also ich kann verstehen, dass man ihn den großen Geschichtenerzähler nennt. Und da heißt es, er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Das heißt, der erste Grund, weshalb er Gleichnisse verwendet, ist zum Verstehen. Ja, wir verstehen die Gleichnisse, indem wir sie lesen. Jesus erklärt diese Gleichnisse. Und anhand des Bildes können wir uns ein Bild machen von dem, was unsichtbar ist. Wir verstehen unsichtbare Abläufe, die unser Herz betreffen, die und die geistliche Welt betreffen, die Gott betreffen, wie er wirkt mit dem Menschen. Das verstehen wir durch die Gleichnisse. Das ist der erste Grund. Ich glaube, wir bleiben bei Vers 11, also ich werde jetzt nicht weiterlesen. Der zweite Grund ist, warum er in Gleichnissen redet, zum Nichtverstehen. Der erste Grund ist zum Verstehen und der zweite ist zum Nichtverstehen. Und zwar sollen diejenigen verstehen, die ein offenes Herz haben, die ein bereitwilliges Herz haben, denen, die nachfragen. Und es sollen die nicht verstehen, die ein verschlossenes Herz haben, die sowieso schon wissen, wie die Sache läuft, die wir werden später noch auf das Thema kommen, die ein hartes Herz haben, die sollen nicht verstehen. Für die soll der Ratschluss Gottes verborgen bleiben. Und der Unterschied zwischen diesen beiden ist das Herz. Die Jünger haben gefragt, was meinst du damit? Erkläre uns das Gleichnis. Und er hat gesagt, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches zu wissen. Vielleicht kannst du dich nochmal zu deinem Nachbarn drehen, auch wenn du langsam von ihm genervt bist, und sagen, dir ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, zu kennen. Christian, dir ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches zu kennen. Auch dir, Gerd, ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches zu kennen. Halleluja. Das war mehr, als ich gesagt hatte. Okay. Jesus erklärt die Geheimnisse des Reiches Gottes anhand seiner Gleichnisse. Er offenbart, wie es wirkt und wie man daran teilhaben kann, wie man mit ihm zusammenarbeiten kann in der Gnade Gottes. Weil das ist das, was Gott sich wünscht, eine Zusammenarbeit. Er ist nicht der Chuck Norris-Typ, der alles alleine regelt und er springt ins Wasser und nicht Chuck Norris wird nass, sondern das Wasser wird Chuck Norris. So, er ist nicht dieser Typ, er ist derjenige, okay, die meisten haben nicht gelacht, sorry. Er ist derjenige, der mit uns zusammenarbeiten möchte, der sich mit uns verbünden möchte. Und auch das ist in den Gleichnissen vorhanden. Okay, wir wollen nicht zu viel Zeit verlieren und deswegen gehen wir weiter. Römisch 2, Einführung B. Einführung B. Der Gleichnistext, den finden wir in Matthäus 13, Vers 18 bis 23, in Markus 4, Vers 14 bis 20 und in Lukas Kapitel 8, Vers 11 bis 15. Das war ein Fehler. In Markus 13, 3 bis 9 ist der Text, den lesen wir gleich, und dann in Matthäus 13, 18 bis 23, Markus 4, 14 bis 20 und Lukas 8, 11 bis 15 finden wir die Erläuterung, die Erklärung Jesu. Und deswegen habe ich euch diesen Zettel mitgebracht. Damit ihr nicht so viel blättern müsst, habe ich euch das auf diese Liste gedruckt. Ihr habt quasi Matthäus, Markus, Lukas, alles nebeneinander stehen. Das hilft, weil sowohl Matthäus, Markus und Lukas haben in diesen Gleichnissen jeder hat eine andere Betonung. Jeder nimmt andere Dinge heraus. Und das werden wir gleich bei den ersten Versen schon merken, dass jeder von ihnen einen anderen Schwerpunkt hat. Und wir wollen das ganze Bild des Gleichnisses erfassen und deswegen diese drei Sachen hier, dass wir nicht ständig hin und her blättern müssen. Aber lasst uns erstmal den Text an sich lesen, das Gleichnis, Matthäus 13, Vers 3 bis 9. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach: Siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich hatte vorhin schon diesen Vers an die Wand geworfen, Markus 4, Vers 13, wo wir gelesen hatten, dass es der Wille Jesu ist, dass wir dieses Gleichnis verstehen. Und mit verstehen meint er nicht, ja, ich kann die Punkte auswendig, so wie im Geschichtsunterricht die Jahreszahlen auswendig, bis die Prüfung vorbei ist und dann habe ich alles wieder vergessen, sondern er meint mit verstehen, dass wir das in uns aufnehmen, dass wir genau wissen, worum es darum geht und dass die Wahrheiten, die er beschreibt, ein Teil unseres Lebens werden. Die Böden symbolisieren vier verschiedene Arten von Herzen. Wenn die Bibel vom Herzen redet, dann meint sie den unsichtbaren Menschen. Ja, sie meint nicht den Muskel, der Blut durch den Körper pumpt, sondern er meint den unsichtbaren Menschen. Das ist der Teil von dir, ganz einfach, den man nicht sieht. Ja, man sieht deine Nase, man sieht deinen Kopf und deinen Körper, aber man sieht nicht deine Gefühle, man sieht nicht deinen unsichtbaren Menschen, deine Gedanken, das, was dich bewegt, deine Motivationen. Und genau das ist das Herz und genau darauf zielt Jesus hier ab. Und dieses Herz, dein unsichtbarer Mensch, kann verschiedenartig beschaffen sein. Und Jesus stellt hier vier verschiedene Arten von Herzen heraus. Und darin können wir Entscheidendes erkennen, nämlich, dass Jesus in allererster Linie auf unser Herz abzielt. Nicht auf das, was du tust. Nicht, ich weiß, ihr habt das wahrscheinlich schon 100 Mal von mir gehört, aber es ist immer wieder wichtig, dass wir uns das zurückrufen ins Gedächtnis. Jesus kümmert sich um unser Herz, nicht so sehr um das Äußere. Ihm ist wichtig, was in unseren Herzen ist. Und das ist auch der Ort, wo das Reich Gottes beginnt. In unseren Herzen. In unseren Herzen beginnt das Reich Gottes. Er möchte mit seiner Herrschaft in uns beginnen. Was ein krasser Kontrast ist zu dem, wie die Leute das damals gesehen haben. Okay. Das war Einführung B. Jetzt gehen wir weiter. Zum ersten Herzensboden. Die erste Saat, die der Sämann sät, fällt auf den Weg. Und das bleibt dann nicht einfach nur liegen, sondern die Vögel kommen und picken die Saat auf. Sie fressen die Saat auf. Okay, wir wollen Schritt für Schritt rangehen. Der Weg, der auf einem Feld ist, das war ja damals nicht wie heute, wo es solche Schotterwege gab oder solche geteerte Wege, wo man mit Autos drüber fahren konnte, ohne dass die Autos dreckig werden, sondern das waren Wege, Feldwege, die festgetrampelt waren. Jeder von uns kennt diese Trampelpfade, die man so nimmt als Abkürzung. Man könnte hier um die Ecke gehen, aber nein, man geht direkt über die Wiese. Und auf diesem Weg trampelt man immer wieder rüber, bis dieser Weg so fest wird, dass da nichts mehr wächst. Der Boden ist hart geworden. Und das ist die Art von Boden, das ist die Art von Herz, von der Jesus hier spricht. Ein hartes Herz. Das Problem ist nicht in erster Linie, dass die Vögel kommen. Das ist ganz wichtig zu sehen, ja, für viele Christen. Satan dort, Luzifer da und Beelzebub da, und dann dreht sich alles mehr um den Teufel als um Jesus und um sein Reich. Aber das Problem ist nicht in erster Linie der Teufel. Auch das Problem, dein Problem ist nicht in erster Linie der Teufel, sondern ist dort zu suchen, wie ich schon sagte, in deinem Herzen. In deinem Herzen. Ich sende mal kurz eine Botschaft an meine Frau. Schatz, der Levi ist gerade wach geworden. Oder Jana, bringst du ihn hoch? Noch besser. Aber noch liegt er da. Okay. Ein hartes Herz. Ein hartes Herz ist ein unempfindsames Herz. Ein hartes Herz ist ein Herz, was für Einflüsse von außen nicht mehr wirklich zu erreichen ist. Ein hartes Herz ist vor allen Dingen gegenüber Gott, auch gegenüber Menschen, aber vor allen Dingen gegenüber Gott unempfindsam geworden, immun geworden. Für ein hartes Herz ist nicht empfänglich gegenüber den Worten Gottes, nicht empfänglich gegenüber den Gnaden Gottes und nicht empfänglich gegenüber der Gegenwart Gottes. Ja, wir waren vorhin in der Gegenwart Gottes und er war da und wir haben ihn gemerkt und er spricht Worte und auf einmal, oh ja, du bist hier und du redest zu mir, Gott. Wenn jemand ein hartes Herz hat, der nimmt es nicht wahr. Ein hartes Herz ist dasselbe wie ein ungläubiges Herz. Ist dasselbe wie ein verstocktes Herz. Also in der Bibel werden diese Begriffe austauschbar verwendet. Ein hartes Herz ist ein ungläubiges, ein verstocktes Herz. An manchen Stellen heißt es auch, dass um das Herz herum eine Vorhaut ist. Und das ist genau dasselbe. An anderer Stelle heißt es, ihr Herz ist fett geworden. ist genau dasselbe. Eine Fettschicht, die ist, wenn jemand kein Fett an den Armen hat und du bockst drauf, das tut unheimlich weh. Aber wenn da jemand so eine große, dicke Person ist, die hat dicke Arme und du bockst da drauf, das tut ja nicht so weh, weil das Fett macht ihn unempfindlich. Und das ist also das ähnliche Prinzip wie mit dem harten Herzen. Ein ungläubiges Herz, was die Verheißungen, die Worte Gottes nicht mehr annimmt. Und das ist ein Riesenproblem. Ich habe dieses harte Herz in zwei verschiedene Kategorien aufgeteilt. Und zwar zum einen das gottlose harte Herz. Hier möchte ich vorlesen aus dem Gleichnis, was wir gerade lesen, aus Lukas Kapitel 8, Vers 12. Ihr habt es auf eurer Übersicht drauf. Die am Weg sind die, welche es hören, und danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Hier sehen wir die spezielle Ausrichtung von Lukas, der ein wahrer Evangelist war. Und er sagt, das Wort kommt auf ein ungläubiges Herz, auf ein Herz, was hart geworden ist. Und weil das Herz in diesem Zustand ist, kann die Person nicht zum Glauben gelangen und nicht gerettet werden. Hier ist also eine gottlose Person, die das Wort hört, aber das Wort, also alles, was wir hören, kommt in unser Herz. Egal, ob du Fernsehen guckst, egal, ob du in der Predigt sitzt, egal, ob du Computer spielst, alles, was du hörst, kommt in dein Herz rein. Es gibt keinen Weg, das zu verhindern. Aber was dann in deinem Herzen damit passiert, das ist entscheidend. So eine Person hört das Wort Gottes. Matthäus sagt das Wort vom Reich. Halleluja. Und es dringt in sein Herz ein, aber weil das Herz hart ist, kann das Wort dort nichts bewirken. Und es kann passieren, dass die eine Person unter derselben Predigt anfängt zu weinen, Buße zu tun und ist überführt und sie wird gerettet. Und die andere Person, die daneben sitzt, sitzt da und ja, interessant. Weil das Herz hart geworden ist. Gottlose Menschen haben von Natur aus ein hartes Herz. Lasst uns das mal nachlesen in Epheser Kapitel 4. Vers 17 bis 19. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes oder Denkens, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, ja, er beschreibt hier dieses harte Herz, sie haben alles Empfinden für Gott verloren, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Ein nicht geretteter Mensch, ein Mensch, der, egal in welcher Kirche, egal von welcher Religion, egal ob Atheist oder was auch immer, hat ein hartes, unempfindsames Herz. Und Paulus beschreibt das hier so wunderbar. Jede Empfindung für Gott, für das Übernatürliche, wo die Schrift sagt, wenn ich schon nach draußen sehe, wenn ich die Schöpfung anschaue, ich müsste doch schon überführt sein. Jedes Empfinden für eine übernatürliche Macht ist verloren gegangen. Jedes Empfinden, dass ich Rechenschaft zu geben habe eines Tages vor einem Gott, der ein heiliger Richter ist, ist verloren gegangen. Das ist das natürliche, gottlose, harte Herz. Und das ist ein Riesenproblem. Wir werden dann später noch kommen, was das für uns als Verkündiger bedeutet, beziehungsweise als Botschafter Gottes. das harte, gottlose Herz. Die zweite Form von harten Herzen, manche erwarten es bestimmt schon, ist das harte, fromme Herz. Und das betrifft uns, die wir hier versammelt sind, wesentlich mehr als das harte, gottlose Herz. Es ist das harte, fromme Herz. Lass uns mal eine Schriftstelle aufschlagen. Zacharja 7, Vers 12. Ich muss mir Gott noch Gnade finden, geben, den zu finden. Hier. Zacharja 7. Ich lese mal ab Vers 11 und 12. Aber damals weigerten sie sich, darauf zu achten, und sie waren halsstarrig und verstopften ihre Ohren, um nicht zu hören. Und sie machten ihre Herzen so hart wie Diamant und wollten das Gesetz nicht hören, noch die Worte, die der Herr der Herrscharen durch seinen Geist, durch die früheren Propheten gesandt hatte. Daher kam ein großes Zorngericht von Seiten des Herrn der Herrscharen über sie. Diese Bibelstelle richtet sich direkt an gläubige Menschen, an diejenigen, die sagen, sie gehören zu Gott. Ja, ich kann nicht sagen Christen, weil damals gab es noch keine Christen. Aber Gottgläubige, die an die Bibel glauben, die die Bibel lesen und doch ein hartes Herz wie Diamant haben. Es gibt nichts Härteres als ein Diamant. Ja, der Chemiker gibt mir recht. Nichts ist so hart wie ein Diamant. Und ich glaube auch, dass dort die härtesten Herzen zu finden sind, die es überhaupt auf der Welt gibt, in der Gemeinde. Was ein riesen Gräuel ist für Gott. Das harte, fromme Herz ist ein Anstoß für ihn. Und er sagt es auch hier. Daher kam ein großes Zorngericht von Seiten des Herrn der Herrscharen über sie. Woran kannst du erkennen, ob du ein hartes Herz hast? Gute Frage, oder? Also ich würde die Frage stellen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Woran erkenne ich denn, wenn ich ein hartes Herz habe? Woher soll ich das denn wissen? Ein hartes Herz ist unempfindsam gegenüber den Gnaden Gottes. Denk mal an die Gnaden Gottes in deinem Leben zurück. Wie du gerettet wurdest, wie du von deinen Sünden überführt wurdest und du wurdest auf einmal befreit von deinen Dämonen, du wurdest befreit von deinen Lasten, du wurdest befreit von den Sünden, die dich geplagt haben. Und du bist ein Kind Gottes geworden. Passiert da etwas in dir? Kommt da ein Danke über deine Lippen? Bist du da bewegt von der Liebe Gottes? Wenn nicht, dann bist du auf dem direkten Weg, ein hartes Herz zu haben. Petrus redet von diesen Leuten, die die Reinigung von ihren früheren Sünden vergessen haben. 2. Petrus Kapitel 1. Fromme, harte Herzen widerstehen der Wahrheit. 2. Timotheus 3, Vers 8. Dieses Kapitel 2. Timotheus Kapitel 3 hat auch Thomas letzte Woche in der Predigt benutzt und es ist eine der Schlüsselverse, um zu verstehen, wie die Gemeinde in der Endzeit aussieht und was die Hauptherausforderungen für die Gemeinde sind. Ja, Paulus redet hier von den letzten Tagen, Vers 1. Und dann, gut, das überspringe ich jetzt. Gehen wir mal direkt zu Vers 8. Er redet über Menschen, die einen äußeren Schein von Frömmigkeit haben. Ja, die mit der Bibel unter den Armen sonntags in die Gemeinde gehen. Vielleicht sogar zum Hauskreis. Diejenigen, die die christlichen Parteien oder sogenannten christlichen Parteien wählen. Und dann heißt es von ihnen: Auf dieselbe Weise aber, wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Jannes und Jambres, ich weiß nicht, ob der Prinz von Ägypten gesehen hat, diesen Moses-Trickfilm. Ich fand den ziemlich gut, ich muss immer heulen, wenn ich den sehe. Letztens wollte ich den Noah zeigen, aber da kommt am Anfang so ein gruseliges Sklavenlied und dann sagen die Stroh, Wasser. Und dann kommen die Sklaven halt und sagen, schneller, psch, und dann kommt die Peitsche und da war es bei Noah Schluss. Und dann haben wir es wieder ausgemacht. Egal, der Moment kommt, wo ich den Film mit ihm anschaue. Und da wird es auch wunderbar dargestellt, wo als Mose das erste Mal wieder zum Pharao kommt und er sagt, kommt und seht die Macht Gottes. Ja, ist alles ein bisschen theatralisch inszeniert und er stellt diesen Stab dahin und er bleibt erstmal aufrecht stehen. Und dann fängt er an zu wackeln und verwandelt sich in eine Schlange. Und dann kommen Jannes und Jambres, diese beiden Zauberer, die hohe Priester des Pharaos. Die hatten ein Ansehen und hatten richtig geistliche Power. Die haben ihre Stäbe genommen und haben die hingestellt und haben gesagt, jetzt guckt euch mal die Kraft unserer Götter an. Und die Schlangen, und ihre Stäbe haben sich auch in Schlangen verwandelt. Gut, Moses Schlange hat die beiden dann aufgefressen. Aber die hatten eine Power. Als Mose dann gekommen ist und gesagt hat, und zum Nil gegangen ist und seinen Stab in das, ich weiß nicht, ob das in der Bibel auch so steht, aber es ist in dem Film ziemlich cool, er hält seinen Stab da rein ins Wasser und auf einmal wird das ganze Wasser zu Blut. In der Schrift heißt es, alle Quellen Ägyptens waren gefüllt mit Blut. Soll ich mal vorstellen, wie eklig das ist. Und da sind die Priester hergekommen und haben gesagt, guck hier, Pharao. Und haben einen Trick gemacht und es wurde auch zu Blut. Und jetzt heißt es hier, so wie Jannes und Jambres der Wahrheit widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Christen mit hartem Herzen sind Ja-Aber-Christen. Wir haben einen Aberglauben. Die sagen, ja, das stimmt schon, was du sagst, aber... Ja, aber. Sie stellen eine alternative Wahrheit, würde man heute sagen, einen alternativen Fakt. Stellen sie und sagen, das ist doch so. Wir glauben eher daran. Unsere Frömmigkeit richtet sich eher nach dem aus. Und sie widerstehen der Wahrheit, indem sie eine Kopie, eine Lüge als Wahrheit ausgeben. Und so beschützt sich selbst das harte Herz. Weil dass hier jemand kommt und sagt, dass ich mich ändern muss. Nein, 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 nein. Das darf nicht sein. Das heißt, wenn das nicht richtig ist, dass ich mich ändern muss, dann muss etwas anderes wahr sein. Und dann biege ich und breche ich die Schrift und packe mein Bibabo aus, mein Bibelbastelbogen und dann schneide ich raus, was mir nicht gefällt und lese nur die Schriftstellen, die mir passen. Das ist ein Gräuel für Gott. Das ist ein Gräuel für Gott. Und Gott wird mit einem, ich möchte nicht in deren Schuhe stecken. Ich möchte nicht in deren Schuhe stecken, wenn sie eines Tages vor Jesus stehen und rechtfertigen müssen, wie sie gelebt haben. Warum sie nicht Buße getan haben. Warum sie nicht ihr ganzes Leben gegeben haben. Warum sie nicht auf die Gnade Gottes, die erstaunliche Gnade Gottes, die uns am Kreuz geboten wird, warum sie da nicht mit ganzem Herzen reagiert haben. Warum sie weitergemacht haben mit ihren Sünden. Und in 2. Timotheus macht es klar, wenn wir auf diesem Weg gehen, wenn wir anfangen, das harte Herz zu rechtfertigen, unsere Sünden zu rechtfertigen, uns rauszuwinden, der Wahrheit zu widerstehen, wir werden andere damit verunreinigen und unser Zorngericht wird immer größer und größer und größer. Deshalb wehe den Leitern, wehe den Predigern, die so predigen, die so einen falschen Frieden vermitteln und die harte Herzen sein lassen. So, überprüf dich lieber einmal mehr. Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 13, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben, oder ist 1. Korinther 5, ich glaube es ist 2. Korinther 13, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Prüft euer Herz. im Licht des Wortes Gottes. Aber da kommen wir später noch. Ein hartes, frommes Herz widersteht der Wahrheit und ist für die Wirkungen, für die Gnaden Gottes nicht mehr empfänglich. Ich ermutige euch wirklich, in dieses Kapitel 3 vom 2. Timotheusbrief noch mehr einzusteigen, das Vers für Vers zu lesen, jedes Wort euch genau anzuschauen, weil es so ein Augenöffner ist für diese falsche Frömmigkeit, die wir tagtäglich sehen. Ja, da heißt es zum Beispiel, nur kurz bevor wir weitergehen, sie lernen immer, die immer lernen, aber nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was für ein furchtbares Schicksal. Lernen, 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 aber nie kommt eine Offenbarung, nie kommt die Erkenntnis Gottes, weil es Menschenwerk ist. Theologie, macht dein Studium zu Ende. Nicht, dass Theologie grundsätzlich böse ist, aber wenn es uns nur darum geht, zu lernen und Wissen anzuhäufen, aber nie auf eine Art und Weise, dass es unser Leben verändert, nie, dass es zu einem Durchbruch kommt, nie, dass ich frei werde, nie, dass mehr von Jesus in mir zu sehen ist. Und dann kannst du alle Geheimnisse der Endzeit wissen und dann kannst du studieren über den Antichristen und 666 und dass der Papst das in seinem Ring hat und bla bla bla. Diese Erkenntnisse werden dir nichts nützen, weil sie nicht dein Herz verändern. Jede Lehre, sagt Paulus im 2. Timotheus Kapitel 1 oder 1. Timotheus 1, weiß ich genau, jede Lehre, die gemäß dem Wort Gottes ist, zielt auf dein Herz ab. Zielt auf dein Herz ab. Deshalb fülle dich mit den Sachen, die dein Herz verändern, die dein Leben verändern. Nicht mit dem, was dein Wissen, was dein Kopf größer werden lässt. Das ist ein Riesenthema. Ja. Danke, Jesus. Okay, wir wollen weitermachen. Und zwar ist es ja nicht nur das harte Herz, was wir da sehen, sondern die Saat fällt auf diesen Weg, auf diesen harten Boden und dann kommen Vögel. Und Jesus hat keine Scheu, die kritischen theologischen Themen anzusprechen. Und er sagt, es sind Dämonen, die das Wort Gottes stehlen. Woher meint ihr, kommt all der Streit, all die Debatte über die Existenz des Teufels, über die Wirkungen des Teufels, können Christen Dämonen haben, ja oder nein? Woher kommt dieser Kampf, woher kommt dieser Streit? Ganz einfach, von einem harten Herzen, ja, in dem wahrscheinlich der Teufel gewirkt hat. Es gibt nichts Besseres für einen Feind, als unentdeckt zu bleiben. Das nennt man Spione. Habe ich auch ein gutes Heft drüber von der Geo-Epoche, über die Geschichte der Spionage. Und wo, also ich kann mich nicht, ich habe noch nicht gelebt, als das war, aber in den, ich glaube es war in den 70ern, ich müsste jetzt nachschauen, da war Helmut Schmidt Bundeskanzler. Und es war ein Riesenskandal, dass ein Spion der DDR einer seiner engsten Vertrauten und Mitarbeiter war. Ich glaube, es war Helmut Schmidt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Helmut. Ich hole dann die Geo-Epoche runter. Wir lesen das danach. Es war auf jeden Fall ein Bundeskanzler und es war ein Riesending. Auf einmal kam raus, den sein engster Berater, der zu dem da hingeht, alle internen Sachen bespricht, der ist ein Spion vom Feind. Und das war der größte Trick, den der Feind hat, zu sagen, dass er gar nicht da ist. Ich existiere überhaupt nicht. Wehe den Gemeinden. Ich sage das bewusst wehe, weil das ein göttliches Fluchwort ist. Wehe den Gemeinden, die so etwas glauben. Entweder sie haben überhaupt keine Bedeutung in der unsichtbaren Welt Und sie sagen, Paulus kenne ich, von Jesus kenne ich, von Paulus habe ich gehört, aber wer seid ihr? Entweder sie sind völlig unbedeutungslos oder sie werden vom Feind zerlegt. Aber wirklich zerlegt. Wenn wir nicht wissen, wer der wahre Feind ist, dann werden wir anfangen, aufeinander zu zeigen. Dann werden wir sehen, dann werden wir gegeneinander kämpfen, anstatt gegen den wahren Feind. So, Jesus hat da keine Hemmungen. Und deshalb habe auch ich keine Hemmungen. Und ich merke schon in der Atmosphäre, wie sich das verändert, wenn man diese Themen anspricht. Wenn man den Feind bloßstellt. Es ist nicht leicht. Aber ich mache es trotzdem. Die Freude des Herrn ist da und Halleluja. So, der Feind kommt und er wirkt. Ich habe jetzt mal in / an harten Herzen, um keine, du kannst dir eins aussuchen, um keine theologischen Debatten jetzt hier vom Zaun zu brechen. Es ist völlig egal, ob der Feind, ob die Dämonen jetzt nun in deinem Herzen sind oder an deinem Herzen wirken. Helmut Richard aus Bielefeld hat mal gesagt, der kann auf dem Mond sitzen, der Dämon. Wenn der Einfluss auf dein Leben hat, dann ist er ein Problem und dann ist es wichtig, dass du ihn konfrontierst und darüber nachdenkst. So, also egal, ob der nun in oder an oder über oder unter, an einem harten Herzen wirkt der Teufel. Ich werde gerade erinnert an dieses Buch, dieses wichtigste Buch, wo ich denke, was Rick Joyner jemals geschrieben hat, wo auch die Meinung von vielen anderen dahin geht. Ich glaube, das heißt Division oder wie heißt es? Fackel und Schwert? Nee, von Rick Joyner. Dieses, wo er am Anfang diese Armee sieht, heißt das Division des 21. Jahrhunderts? Ja, auf jeden Fall dieses Buch von Rick Joyner, gebt bei Google Rick Joyner Buch ein und ihr werdet das finden. Und er hat eine Vision, eine göttliche, und er sieht eine Armee, eine gigantische Armee der Finsternis. Ja, der Aufbruch, danke. Der Feind hat eine Armee aufgestellt, eine riesige Armee von Dämonen. Und dann kommt er näher und sieht genau hin und sieht, dass die Dämonen auf etwas reiten. Dass sie auf Christen reiten. Auf Christen mit hartem Herzen reiten oder wirken Dämonen. Und deshalb ist es so, 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 so wichtig, dass das Hauptziel deiner Frömmigkeit, dass das Hauptaugenmerk deines Lebens mit Gott dein Herz ist. Nicht wie viel du betest, nicht mal wie viel du Bibel liest, sondern wie es mit deinem Herzen aussieht. Das ist das Allerwichtigste. Die Vögel kommen und nehmen das Wort Gottes weg. Und zwar sofort. Das heißt, sie sind schon da, sie sind gewohnt, von diesem Herz zu fressen und derart zu wirken, dass das Wort Gottes keine Auswirkungen mehr hat. Lass uns mal Epheser 4, Vers 27 aufschlagen. Ganz kurzer Vers, kann man leicht auswendig lernen. Epheser 4, Vers 27. Ich übersetze mal aus Elberfelder. Gebt dem Teufel keinen Raum. Gebt dem Teufel keinen Raum. An wen ist der Brief der Epheser geschrieben? An die Welt? An Politiker? Nein, an Christen, an die Gemeinde. Und Paulus sagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Und damit meint er nicht, ja, die Besenkammer da hinten, da kann der Teufel bleiben, den Raum geben wir ihm, das ist kein Zimmer in dem Sinne, sondern es ist der Platz. Und nicht, ob hier irgendwo ein freier Platz ist, alle freien Stühle müssen wir wegräumen, damit der Teufel sich nirgendwo hinsetzen kann, sondern der Raum, den der Teufel sucht, ist in deinem Herzen. In deinem Herzen sucht der Teufel einen Ort. Und damit stimmen die Worte Jesu überein und die Worte von Petrus. In Apostelgeschichte Kapitel 4 am Ende heißt es, sie alle, die ganze Gemeinde, tausende von Christen, wurden mit Heiligem Geist erfüllt. Sie hatten ein drittes, ein viertes, ein fünftes, ein sechstes Pfingsten in der Apostelgeschichte. Das ist auch der Wille für uns heute. Sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt. Und da war auch ein Ehepaar dabei, die hießen Hananias und Sapphira. Sie wurden mit Heiligem Geist erfüllt. Und dann, ihr kennt die Geschichte, verkaufen sie das, ihr Haus und ihr Land und tun dann so, wie als ob sie alles der Gemeinde geben, alles den Aposteln zu Füßen legen. Und Petrus sagt einen ganz interessanten Satz. Hananias, glaube ich, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Gestern noch, Halleluja, oh Gott, du bist so wunderbar, der Heilige Geist ist hier. Und einen Tag später, der Heilige Geist war immer noch da, aber der Satan hatte sein Herz erfüllt. Und ihr wisst, wie das ausgeht. Der Satan will einen Ort in unseren Herzen finden. Er möchte wirken in unseren Herzen. Und wie dein Herz beschaffen ist, das entscheidet, ob er einen Raum findet oder nicht. Jürgen hat gerade aus Epheser 4 diesen anderen, den Vers davor noch vorgelesen. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne gehe nicht über eurem Zorn. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Ob du in deinem Herzen Zorn zulässt, Unvergebenheit, und du die Sonne darüber untergehen lässt, ins Bett gehst mit Zorn, dann hat der Teufel Anrecht an deinem Herzen. Wie dein Herz beschaffen ist, das entscheidet, ob der Teufel in deinem Herzen wirken kann. Deswegen ist es so wichtig, ich werde wahrscheinlich überziehen, aber wenn Gott sowas redet, deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Kinder, wenn wir unsere Kinder zurechtgewiesen haben, wenn wir unsere Kinder gezüchtigt haben, wenn wir Grenzen ziehen mussten, dass wir unsere Kinder niemals, niemals, nie mit Zorn ins Bett gehen lassen. Zu viele Kinder mussten sich in den Schlaf weinen. Und am Morgen scheinen diese Gefühle wie weg zu sein. Aber sie haben etwas in dem Herzen hinterlassen, was ein Raum für den Teufel ist. Es ist für uns immer so wichtig, dass wir abends, wenn die Kinder ins Bett gehen, eine Verbindung, eine Connection zu unseren Kindern haben. Dass wir wissen, unsere Beziehung ist klar, wir haben uns lieb und wir gehen nicht, heute gibt es kein Abendbrot, ab ins Bett mit dir. Das ist nicht der Weg Gottes. Das ist auch dieser Zusammenhang, von dem Paulus redet, wo er die Eltern ermahnt und sagt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Stimmt das, Alicia? Is that right, Alicia? Sie hat studiert, sie muss es wissen. Okay. Johannes Kapitel 8. Zum Thema Teufel noch diesen einen Bibelvers, Vers 44. Ja, Jesus nimmt kein Blatt vor den Mund. Ihr lieben Prediger, wenn auch die das online sehen, irgendwann mal später, wenn du berufen bist zum Predigen, nimm dir ein Beispiel an Jesus. Setz das zum Ziel deines Predigerseminars. Ich will predigen, wie Jesus gepredigt hat. Und hier Vers 44. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Der Teufel, war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Puh. Der Vater der Lüge ist der Teufel selbst. Und da, wo er wirkt, wird Lüge geglaubt. Egal ob Moslem, Hindu, Atheist oder Christ, da wo der Teufel wirkt, da wird Lüge geglaubt. Da ist Lüge das Fundament. Ein hartes Herz ist ein Herz der Lüge. Egal wie fromm, egal wie äußerlich gottselig man aussieht, ein hartes Herz ist ein Herz, in dem die Lüge tiefe Wurzeln geschlagen hat. Die einzige Macht, die der Teufel hat, oder eine der Mächte, die das ist nicht der einzige, das würde ich nicht sagen, aber eine der großen Mächte, die der Teufel hat, ist die Macht der Lüge. Er verdreht die Wahrheit. Er bringt Illusionen, die nicht der Wahrheit, nicht dem Wort Gottes entsprechen. Und so bindet er Menschen. Und deshalb sagt Jesus, wenn ihr wahrhaft meine Jünger seid, dann bleibt in meinem Wort. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Okay, dieses Thema ist groß und wir könnten das jetzt noch weiter ausführen, aber ich werde zum Ende kommen. Praktische Anwendung. Römisch 4. Ja, wir haben da auf diesem Bild diesen Mann, der mit seiner Hacke, ich habe bei Google eingegeben, Hacke, Gemälde, also irgendwas, was passt, und da habe ich diesen erschöpften Mann gefunden, der auf diesem Feld steht und sich ausruht, sich lehnt auf sein Gerät, und das dachte ich, passt ganz gut. Was machen wir mit einem harten Herzen? Es öffnen. Das Herz öffnen. Je härter das Herz ist, desto schwieriger ist es. Fischers Fritz, frische Fische. Joking. Okay. Das harte Herz öffnen. Wie wird das harte Herz geöffnet? Erstens, durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Apostelgeschichte, Kapitel 2. Übrigens, ganz nebenbei, das Hauptproblem der Jünger war auch ihr hartes Herz. Er sagt, warum seid ihr zu träge zu glauben? Was ist mit eurem Herzen los? Jesus konfrontiert sie und er wird wütend und weist sie zurecht. Warum ist euer Herz zu träge zu glauben? Warum seid ihr ungläubigen Herzens? Und die Apostel haben das erkannt und gewusst. Und in der ersten Predigt, in der ersten apostolischen Predigt, in Apostelgeschichte 2, steht Petrus auf, kurz nach Pfingsten, und er bringt eine Predigt, die Mark und Bein erschüttert. Und alles, was die Juden auch nur anstoßen kann, sagt er ihnen direkt ins Gesicht. Er sagt, Christus ist gekommen, der, auf den ihr wartet, ist da. Und ihr habt ihn ans Kreuz geschlagen. Ihr habt ihn umgebracht. Ihr habt den geliebten Sohn Gottes, den, der bestellt war zum Herrscher, der bestellt ist zum Herrscher und zum Regierenden über das ganze Universum. Ihr habt ihn umgebracht. Der, auf den ihr wartet, euer ganzes Leben lang, für dessen Erscheinen ihr betet, seit Jahren, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten. Ihr habt ihn umgebracht. Vers 37, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und ihr Brüder? Durch die Predigt des Evangeliums, durch die Predigt des Wortes Gottes, kann ein hartes Herz aufgebrochen werden. Ja, und das ist dann nicht so eine Predigt, wie ihr euch das, wie wir die gerne hören würden, wo es uns, wie Paulus sagt, in den Ohren kitzelt und wir so, ah ja, wir sind so toll und du bist geliebt in Jesus und du bist in ihm, sondern das ist dann eine Predigt nach der Petrus-Art, nach der Jesus-Johannes-8-Art, die dich erschüttert, die dein Herz trifft und auf einmal bricht diese Schale auf und das Weiche unten drunter kommt zum Vorschein und dein Leben fängt an auseinanderzubrechen. Wenn dein Leben auseinanderbricht, ist es der Anfang von dem, dass Gott wieder etwas aufbauen kann. Wer kann noch das harte Herz öffnen? Das erste war ein Prediger unter der Verkündigung des Wortes. Der zweite, der ein Herz zerbrechen kann, Joel Kapitel 2, Vers 11. Nee, es ist nicht Vers 11. Es ist 3 Vers 11. Kleinen Moment, ich hab's gleich. Vers 12. Es ist Vers 12. Ja, ich weiß, ich hatte die Zeit. Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen, zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, euren Gott, denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Gnade und das Übel reut ihn. Du hast die Autorität, du hast die Möglichkeit, mehr als jeder andere, dein Herz zu zerreißen. Diese harte Schale, die dein Herz umgibt, aufzubrechen, aufzutrennen, sodass das Wirken Gottes, dass die Gnade Gottes hindurchdringen kann. Etwas, und dieser Punkt 2 geht mit Punkt 3 Hand in Hand. Und damit möchte ich schließen. Jakobus Kapitel 4. Etwas, was einen harten Erdboden aufweichen kann, ist Feuchtigkeit. Wo ist Jakobus? Feuchtigkeit. Kapitel 4, Vers 7 bis 9. So unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so wird er von euch fliehen. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Es gibt nichts, ich sage das aus tiefer Überzeugung, es gibt nichts Schöneres, nichts Wunderbares, nichts, was mich mehr befriedigt, was mich mehr erfüllt. Ja, kein Film, keine Achterbahn, keine Person, kein Eheleben, wenn ihr wisst, was ich meine. Nichts, was mich mehr erfüllt, als vor Gott zu sein und zu weinen. Und jeder, der diese Erfahrung gemacht hat, und ich hoffe, dass jeder von uns das oft hat, mehrere Male im Leben schon hatte, weiß, was ich meine. Es gibt nichts Schöneres, vor dem Kreuz zu weinen über die eigenen Sünden, zu weinen über den, der sein Leben gegeben hat, für mich. Und diese Feuchtigkeit wässert das Herz. Es weicht das Herz auf. Und es macht es so viel einfacher. Es macht es so viel einfacher, das Herz zu öffnen und wieder empfindsam werden zu lassen für das Wort Gottes und für Gott selbst. Und es gab Zeiten in meinem Leben, wo mein größtes Gebetsanliegen war, wieder zu weinen. Weil ich wusste, mir ist etwas verloren gegangen. Nicht, dass wir einen Glauben haben, der emotional irgendwie aufgebauscht ist und wo es auf Emotionen abgezielt ist, sondern es geht darum, eine Begegnung mit Gott zu schaffen. Und die Tränen des Zerbruchs, die Tränen der Buße sind der beste Weg zu Gott. Und möge Gott uns geben, dass wir im Gebet zum einer der Bereiche ist im Gebet viel weinen. Weil die Schrift sagt, wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten. Ein Anzeichen für, ich habe Kollegen, die haben 15, 20 Jahre noch nie geweint. So lange ist es her, dass die geweint haben. Und sie haben ein sehr hartes Herz. Aber zeig mir jemanden, der viel weint. Nicht in Selbstmitleid, nicht in, weil mir was weggenommen wurde, sondern Tränen, eine Betrübnis nach Gottes sind. 2. Korinther Kapitel 7. Eine Traurigkeit, die von Gott kommt. Zeig mir eine Person, die das oft hat. Und du wirst eine Person sehen, die ein weiches Herz hat. Und du wirst verstehen, warum im Prediger steht, lieber im Haus des Trauernden, als im Haus, wo das Festmahl ist. Ich muss jetzt hier einen Break machen. Das muss ich jetzt nächste Woche noch weitermachen. Das nächste Kapitel war verhindern, dass das Herz hart wird, das Herz bewahren, aber lass uns mal jetzt hier bei diesem Punkt Schluss machen. Thomas, kannst du nach vorne kommen? Wir bringen das nächste Woche zu Ende. Lass uns mal auf Gott reagieren und du kannst aufstehen, dich hinknien, was auch immer. Ich laufe hin und her. Du kannst deine Augen schließen oder auflassen, was auch immer. Wir nehmen uns jetzt die Zeit, Jesus. Wir nehmen uns die Zeit, Herr, zu reagieren auf dieses Wort. Herr, wir sehen, was es für ein Fluch ist, ein hartes Herz zu haben. Du siehst, was es für ein Fluch ist, wie sehr es dich davon abhält, uns zu segnen, uns zu berühren mit deiner Liebe, wenn wir ein hartes Herz haben. Und Herr, wir wollen das nicht. Ich will das nicht. Sag es zum Jesus, ich will das nicht. Ich will kein hartes Herz haben. Ich möchte ein weiches Herz haben. Herr, wir bringen dir unsere Herzen, wir bringen dir uns als Menschen, unser unsichtbarer Mensch, wir bringen ihn zu dir und wir bitten dich, dass du das steinerne Herz aus unserem Herz heraus, aus unserem Fleisch herausnimmst und uns ein fleischernes Herz gibst, ein weiches Herz, ein Herz, was empfindsam ist für deine Liebe, empfindsam ist für deine Gnade. Herr, wir wollen uns nicht scheuen, die Wahrheit dir gegenüber zu sagen, dass unsere Herzen hart geworden sind. Ich will mich nicht scheuen, Herr, zu sagen, dass mein Herz mal viel weicher war, viel empfindsamer. Dass du nur ein Flüsterton sagen brauchtest und ich wusste, was gemeint ist. Herr, wir wollen das zurück. Wir wollen unsere Herzen weich halten. Wir bitten dich, dass du uns in diesen Stand versetzt, dass wir darauf achten, dass wir wachsam sind, auf unsere Herzen aufzupassen. Und Vater, wir bitten dich besonders für die Betrübnis nach Gottes Sinn, dieses Weinen über die eigene Sünde, Weinen über deine Liebe, Weinen über deine Gnade. Herr, wir wollen eine Gemeinde sein. Wir wollen Menschen sein, die berührbar sind für dich. Wir danken dir, Herr, für die Feuchtigkeit der Tränen. Und Herr, wir wollen uns nicht davor scheuen, uns dir zu nahen. Wir wollen die Mühen nicht scheuen, uns hinzusetzen mit unserer Bibel und vor dein Angesicht zu kommen. Wenn du heute hier bist und du weißt, dein Herz ist hart geworden, du kannst deine Entscheidung treffen. Wenn du heute hier bist und du weißt, du weißt überhaupt nicht, was es bedeutet, ein weiches Herz zu haben. Du kennst das gar nicht anders. Du kannst eine Entscheidung treffen. Du kannst es gegenüber Gott formulieren, ihm sagen. Und er versteht, er weiß es, er ist der Herzenskenner aller. Er kennt dein Herz. Jesus, wir kommen zu dir. Mach unsere Herzen weich, so dass sie empfindsam für dich sind, für dein Wort. Wir sind nicht zufrieden, so wie es ist. Herr, lass uns Menschen sein, die sanftmütig sind, auf den kleinsten Wink von dir reagieren, dass du keine Fanfare brauchst, sondern dass es eine Beziehung ist, wo wir sensibel sind für dich. Wir singen jetzt noch ein Lied und wollen das einfach noch vor Gott bewegen und uns die Zeit nehmen. Und wenn du Gebet möchtest, wenn du Gebet brauchst, dann kannst du gerne mit nach vorne kommen, während wir das Lied spielen. Und wir beten gern für dich und dann werden wir den Gottesdienst schließen. Okay.